Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. DRS3 Fokus.
Lange Pässe aus dem Mittelfeld, lange Haare, heisse Autos, schöne Frauen, sagt, was er denkt. So ist der Günter Netzer vor rund 40 Jahren zu einer Fußballlegende geworden. Eine Fußballlegende ist er auch heute noch. Geblieben sind auch die langen Haare, ein bisschen kürzer, die heissen Autos und die eine schöne Frau. Und auch sagen, was er denkt. Nur die langen Pässe, die schlägt der Günter Netzer nicht mehr auf dem Fußballplatz, sondern neben dem Platz. Unter anderem als Fußballkommentator für die ARD. Bevor er nach Südafrika abreist, ist der Günter Netzer Gast bei uns hier in der Tagsendung Fokus. Mein Name Marina Villa. Günter Netzer, in rund 2,5 Wochen geht's los in Südafrika. Für Sie ist es die x-te WM, in der Sie in irgendeiner Form dabei sind. Freuen Sie sich da überhaupt noch?
Interessante Frage. Ich habe es noch nicht festgestellt in meinem Innersten, ob ich mich so freue wie auf andere WMs. Es ist eine ungewöhnliche WM, die uns da bevorsteht, weil keiner so recht weiß, was uns da drüben erwartet.
Was meinen Sie mit da drüben erwartet? Also da drüben wäre da unten?
In Südafrika, weil ein Kontinent, wo noch keine WM gespielt wurde, wo wir auch fußballmäßig nicht zu Hause sind. Keiner dieser westeuropäischen Mannschaften ist regelmäßig auf diesem Kontinent, sodass man Erfahrenswerte hat. So, deswegen meine ich, man weiß nicht so recht, was da passiert. Ich glaube, dass die Organisation eine großartige sein wird, wie alle Weltmeisterschaften vorher auch. Das Stimmungsbild wird unterschiedlich sein, natürlich zu der deutschen WM. Das ist nicht zu toppen, das ist nicht zu wiederholen. Aber sie feiern ihre eigene WM und darauf bin ich gespannt.
Sie werden ja zusammen mit Gerhard Delling kommentieren für die ARD. Es ist... Sie sagen es zumindest, Sie haben gekündigt, also es wird Ihr letzter gemeinsamer Auftritt sein in dieser Konstellation. Sie zwei sind ja legendär zusammen. Ich weiß nicht, für die, die zuhören, uns vielleicht noch nie gesehen oder gehört haben, man kann sich also wunderbare kleine Filmchen von Ihnen beiden auf YouTube anschauen. Ich weiß nicht, haben Sie sich das schon mal angeguckt? So quasi Best of Netzer and Delling.
Nein, noch nie, aber das hat mit meiner Person zu tun. Ich kann mich wirklich nicht im Fernsehen sehen. Das resultiert schon aus meiner aktiven Zeit, dass ich ganz wenige Dinge mir im Nachhinein angeschaut habe, die ich gemacht habe, selbst Fußball gespielt habe. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ich stelle aber da eine Gemeinsamkeit fest mit gewissen sehr guten und großen Schauspielern. Die haben das manchmal auch. Die schauen sich ihre eigenen Filme nicht an.
Ist Radio da besser, weil sie sich nur hören? Wunderbar. Ah, dann ist das eine perfekte Stunde,
nein,
die
nein,
wir vor
ist,
uns
Radio
haben.
Radio ist wunderbar. Ich liebe Radio und ich würde nicht sagen, dass ich Fernsehen hasse, aber ich habe meine Schwierigkeiten mit dem Fernsehen.
Um nochmal zurückzukommen auf Sie und Herrn Delling, es gibt ja so ein altes Sprichwort, das heißt, was sich liebt, das neckt sich. Ich glaube, bei Ihnen beiden stimmt das. Sie lieben sich und sie necken sich. Ja, also necken ist ein sehr freundlicher Begriff für das, was sie teilweise tun.
Ja, das ist die Basis. Die Basis ist eine erstklassige Freundschaft, die sehr...
Aber die war am Anfang ja noch nicht da.
Ja, doch, relativ schnell. Ich habe ihn identifiziert als eine Persönlichkeit, die mir sehr liegt, die mir auch sehr nahe steht. Ich habe eine Sendung mit ihm gemacht, so wie mit Ihnen ich Radio mache, habe ich eine Dreiviertelstunden-Sendung Fernsehen, also nur wir beide im Gespräch, und habe ihn erkannt als einen Menschen, der sehr viel Ähnlichkeit mit mir hat. Er ist genauso konservativ, teilweise spießig wie ich, hat eine gute Diktion, ist verlässlich, ehrlich. All diese Dinge, die ich auch für mich habe, empfinde. Deswegen haben wir uns auf Anhieb verstanden und es ist relativ schnell eine Freundschaft entstanden. Aber es ist eine Sprachweise entstanden, wie sich Fußballer unterhalten. Fußballer flachsen am laufenden Band, das ist ein Zeichen großer Zuneigung, das ist ein Zeichen großen Verständnisses und es ist lebhaft. Und das haben wir... Und wir haben das nicht erfunden, dass wir uns geschworen haben, das auch vor der Fernsehkiste zu machen. Es ist einfach so gewesen. Wir haben uns so unterhalten wie in unserem Privatleben. Und plötzlich war das von den Menschen akzeptiert. Und natürlich war es auch neu. Wir fingen 98 an, wo Fernsehen doch durch die Moderatoren eine Sprache hatte, die sehr gekünstelt war. Und sie haben den Fußball besser dargestellt, als er wirklich war. Und ich in meiner Sprache habe Klartext geredet, habe den Leuten das wiedergegeben, was sie vor der Fernsehkiste gesehen haben.
Also Sie haben sich auch als Übersetzer verstanden? Für die, die vielleicht nicht eingefleischte Fußballfans sind? Oder
ja,
ist das
so
viel interpretiert?
Ja, nein, das haben sie nicht. Vor allen Dingen war das bei den Frauen so. Die Frauen haben gesagt...
Den Netzer, den verstehen wir. Der sieht noch nicht nur toll aus, sondern den verstehen wir auch.
Das weiß ich nicht, ob Sie das gesagt haben. Schmeichelt mir. Würde mir schmeicheln. Sie haben gesagt, der spricht so eine klare Sprache. Wir verstehen plötzlich Fußball. Und das war mein größtes Kompliment. Aber sie fühlten sich bestätigt, auch in ihrer Meinung, was sie gesehen haben. Und das, glaube ich, hat den Erfolg ausgemacht, dass ich auch vor allen Dingen mich getraut habe, Tabus anzugehen, zu brechen.
Was waren denn das für welche? Also 98, ich spreche jetzt nicht in den 70ern, auf das kommen wir noch, aber was waren denn das für Tabus?
Tabus, dass zum Beispiel Fernsehanstalten die Ware, die sie teuer einkauften, nicht negativ darstellen. Das ist ein amerikanisches Prinzip, die Ware, die man teuer einkauft,
präsentiert man... Also ein Fußballspiel konkret, dass man da nicht so kritisch ist. Und nicht dem Rudi Völler sagt, das war jetzt ganz schlecht, und der dann das ungehalten nicht wirklich entgegengenommen hat von Ihnen und Herr Delling.
Ja.
Das war so eine legendäre...
Ganz genau. Auf Island gab es diese Auseinandersetzung. Die Ware, die ich teuer verkauft hatte, ich bin ja auch ein Rechtehändler an die Fernsehanstalten, hat mich nicht davon abgehalten, sie trotzdem richtig zu sehen. Ich habe nie in meiner ganzen Tätigkeit die Spieler beleidigt oder Personen beleidigt. Ich habe nie polemisiert. Ich habe nüchtern, klar... in meiner Sprache habe ich darauf hingewiesen, was es für Defizite gab. Und da gab
aber
es
das
keine...
ist ja manchmal fast noch schlimmer. Also ich meine, es ist natürlich eine, wie soll ich sagen, Persönlichkeitsmerkmal, wenn man korrekt ist, aber es ist ja dann nicht weniger vernichtend, die Kritik, wenn ich in aller Ruhe sage, Sie haben miserabel gespielt.
Ja, das empfinde ich nicht so. Wenn ich in einer klaren Form das sage, was ich empfunden habe und die Zuschauer vor dem Fernsehschirm empfunden haben, dann glaube ich, ist das richtig wiedergegeben. Der Zuschauer, und ist auch ein Teil unseres Erfolges, der Zuschauer zu Hause möchte keine Person in dem Augenblick auf der anderen Seite sehen, die ihm die wahre Fußball oder das Gesehene anders darstellt, als er das selbst wahrgenommen hat, weil das dürfen wir nicht unterschätzen. Der Fernsehzuschauer hat einen ganz feinen Sensor für solche Sachen und ist vor allen Dingen auch Fachmann auf diesem Gebiet.
Also Sie würden sagen, jeder, der Fußball guckt, ist Fachmann oder Fachfrau, egal ob er viel oder wenig versteht?
Das ist natürlich nicht der Fall, aber das spielt auch keine Rolle. Jeder empfindet das, dass er ein Fachmann ist und er fühlt sich als solcher und möchte sich bestätigt wissen. Oder aber er möchte es erklärt wissen, dass er falsch liegt.
Aber wenn ich Ihnen so zuhöre, denke ich, frage ich mich doch nochmal, also weshalb hören Sie eigentlich jetzt auf nach dieser WM? Wenn ich Sie so höre, denke ich, Sie könnten noch ganz lang weitermachen und haben Freude daran, dieses Amt, diesen Job weiterzuführen.
Ja, das ist ein schönes Kompliment, was ich jetzt immer wieder auch auf der Straße höre. Das ist mein schönstes Kompliment, dass die Straße mir das mitteilt, dass sie das nicht verstehen. Aber auch der Franz Beckmauer zum Beispiel auch, der sagt, ja, bist denn verrückt, warum hörst du denn da auf? Ich empfinde es so. Ich habe alle meine Karrieren nach dem Fußball habe ich frühzeitig beendet. Frühzeitiger, als es vielleicht sein musste, weil ich es so empfunden habe. Ich denke, ich kann mich nicht mehr hören. Ich habe genug über Fußball erzählt. Und ich habe auch Fußball frühzeitig so erzählt, wie es die anderen nicht getan haben. Und ganz viele Moderatoren, Reporter haben sich auch meiner Sprachweise angeschlossen. Jetzt finde ich mich da in diesen Worten wieder, fühle mich teilweise auch bestätigt. Und ich möchte das jetzt nicht wieder, dass nach wie vor Begeisterung dabei ist. Fußball ist immer mein Leben gewesen und dem Fußball habe ich alles zu verdanken. Das wird auch so bleiben. Aber in dieser Tätigkeit habe ich empfunden, dass ich genug gemacht habe.
WMs heute sind ja ein Riesenbusiness, also schon seit vielen Jahren, seit vielen Jahrzehnten. Das war bei Ihrer allerersten WM 1954, also da haben Sie noch nicht selber gespielt, da waren Sie nette 10 Jahre alt. Haben Sie, glaube ich, bei Ihrer Tante auf dem Sofa die WM geguckt, in der Schweiz, in Bern, das legendäre Finalspiel, das Deutschland dann übrigens gewonnen hat, überraschenderweise. Wenn Sie da zurückdenken, ich weiß gar nicht, haben Sie eine aktive Erinnerung an dieses Spiel und wie das war, da auf dem Sofa zu sitzen? Es gab gar noch nicht so viele Fernseher. Oder wissen Sie es nur noch aus den Erzählungen?
Ich hätte bestimmt keine Erinnerung mehr, wenn wir nicht auch in der heutigen Zeit diese Bilder vor Augen geführt kriegten, dieses Tor vom Rahn, dieses Tor vom Morlock, vom Hans Schäfer, einige Aktionen aus diesem Spiel der Ungarn, das wird uns ja bis zum heutigen Tag, Gott sei Dank, immer noch in Schwarz-Weiß wunderbar präsentiert. Wenn das nicht der Fall wäre, wäre wahrscheinlich die Erinnerung auch dahin. Ich war dann 9 oder 10 Jahre.
Auch an das Bild, so quasi der kleine Günther auf dem Sofa?
Das nicht. Das wäre geblieben, dass ich da die Leute vor den Rundfunkgeschäften, Rundfunkfernsehgeschäften gesehen habe, wie sie Nasenblatt gedrückt haben und die einzigen Fernseher genutzt haben, die in der damaligen Zeit gab, die es gab. Und meine Tante war privilegiert, die hatte Gott sei Dank so ein Ding, sodass ich dahin marschieren konnte, schon Stunden vorher, um da wirklich das zu erleben.
Wie ist das eigentlich? Schauen Sie ein Fußballspiel, wenn Sie es zu Hause in Ruhe für sich anschauen, ganz anders, als wenn Sie kommentieren, wenn Sie arbeiten? Ist der Blick ein anderer?
Ja, der ist viel entspannter. Nicht so konzentriert wie mit Gerhard Delling, weil ich schon meine Aufgabe sehe, die dann innerhalb von einer halben Stunde auf mich zukommt, dass ich in kürzester Zeit ein Fazit erstellen muss über die erste Halbzeit, also in zwei, drei Minuten, weil der mir ja nie Zeit gibt, dieser Kerl. Zwei, drei Minuten soll ich da schildern, prägnant schildern, was in 45 Minuten passiert ist. Und das ist ein Drahtseilakt. Da muss wirklich alles stimmen.
Machen Sie sich Notizen während des Spiels? Oder wie wählen Sie aus, was Sie uns dann erzählen?
Ganz selten. Also es ist so, dass ich das natürlich speichere. Das ist die Routine auch, die eingekehrt ist, nicht nur beim Fernsehen, sondern Fußball. Früher schon als Fußballer erlebt zu haben, dann als Manager erlebt zu haben, da kriegt man eine gewisse Routine, dass man doch die wesentlichen Dinge behält. Und wenn etwas Besonderes passiert, was so könnte verloren gehen in der Darstellung, dann schreibe ich sie mir auf, um daran erinnert zu werden, dass sie doch noch platziert werden.
Und wenn Sie zu Hause schauen, wie muss ich mir das vorstellen? Wie sieht das bei Ihnen aus, wenn Sie zu Hause ein Spiel gucken?
Dann habe ich auch mal ein Gläschen Wein oder ein Bier.
Aber Sie machen das 1:1 am Fernseher, nicht am Computer? Oder
nein, 1:1 im Fernsehen.
Ihre Frau sitzt nebenan oder die sagt, nein, nicht schon wieder im Fußballmatch?
Die sitzt Gott sei Dank nicht nebenan, genug, dass sie neben mir im Stadion sitzt.
Sie sagen das nicht ihretwegen, sondern ihrer Frau wegen oder wem wegen?
Na, ich sag's auch meinetwegen, weil sie ist nun wirklich kein Fußballfachmann. Das würde ich ihr sehr verübeln, wenn sie ein Fachmann wäre, die mit mir über taktische Finessen sprechen würde und Einzelheiten.
Käme nicht gut raus.
Nein, also das würde mich fürchterlich nerven. Und
da hätten sie es wahrscheinlich nie 30 Jahre geschafft zusammen.
Weil ich hätte sie abgewöhnt. Ich glaube, da hätte ich genug Überzeugung.
Sie glauben an sich.
Ja, ich glaube wirklich an mich. Also das wären fundamentale Dinge unseres Zusammenlebens gewesen, das hätte ich geschafft.
Gut, also sie sitzt nicht neben Ihnen, sie gucken die Spiele alleine.
Ja, sie hat immer was anderes zu tun, es sei denn, es ist Gott weiß wie interessant. Aber sie schafft es nicht, in 90 Minuten vor dem Fernsehen eigentlich nicht.
Haben Sie eine Lieblings-WM?
Tja, das war, glaube ich, unsere WM 2006. Das ist nicht mehr zu verbessern. Was die Deutschen auf die Beine gestellt haben, ein Glück, was sie gehabt haben mit diesem unglaublichen Wetter.
Ja, das war ja unglaublich. Es war Mittelmeer in Deutschland.
Ja. Beckenbauer für verantwortlich. Er hat es gemacht. Das ist ein Glücks.
Gut, aber das Wetter, das ist dann doch nicht, das geht doch nicht auf sein Konto, oder?
Doch, Wetter.
Sogar das
sagt
Wetter.
Man, ja, es war alles schlecht vorher und er als Organisator, Mitorganisator dieser Spiele hat das Glück, dass wirklich auch das gestimmt hat. Es hat nicht nur alles andere gestimmt, es hat auch das gestimmt.
Man sagt ja bei Franz Beckenbauer, der hat es vom lieben Gott. Also Sie sagen wirklich knallhart auch, das Wetter geht auf sein Konto 2006.
Wir albern immer darum und sagen, selbst das hat er geschafft.
Aber abgesehen, also Sie haben gesagt, das Wetter, die Mannschaft, das ist ja unglaublich weit gekommen. Man hätte ja nie gedacht, dass das möglich ist. Es war ja keine tolle deutsche Mannschaft, wenn man dem überhaupt so sagen kann. Mhm. Waren noch andere Elemente, dass Sie sagen, das ist, glaube ich, doch meine Lieblings-WM?
Auch die Atmosphäre, nicht nur von den Deutschen ausgehend. In diesen Stadien hat man eine Atmosphäre gemerkt, auch von den Ausländern, die nach Deutschland gekommen sind, die plötzlich gesagt haben, ja, was ist denn hier los? Wir haben Deutschland ganz anders in Erinnerung oder haben uns das ganz anders vorgestellt. Das ist ja völlig anders.
Ihr es war lacht, ein unglaubliches Gastgeberland.
Feiern. Ja, natürlich. Aber die haben uns so als Miesepeter gesehen. Die haben gedacht, die Deutschen haben immer schlechte Laune und die können nicht feiern und können auch nicht lachen. Und plötzlich haben die gemerkt, dass wir doch gute Gastgeber sind, dass wir freundlich sind und natürlich diese Attribute haben. Und das wurde da augenscheinlich bei dieser WM. Und deswegen war es so ein Riesenerfolg.
Wir hören ein erstes Stück Musik. Sie haben Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia, gewählt. Nach diesem Stück drehen wir die Zeituhr ein paar Jahrzehnte zurück. Gehen eigentlich der Frage nach, was Anfang, Mitte der 70er Jahre denn nötig war, um als Rebell zu gelten. Das ist ja, hängt Ihnen heute noch an. Und was es allenfalls, wenn es denn das überhaupt gibt, heute überhaupt noch ein Fußballrebell ist. Zuerst aber Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia, hat es eine Bedeutung für Sie, das Stück?
Ich habe ihn mal im Konzert gesehen und das war ganz am Anfang, noch zu meiner Hamburger Zeit als Manager, also Ende 70, Anfang der 80er, und das war der ursprüngliche Springsteen, das habe ich sehr geliebt.
Sein letzter Pass auf dem Fußballplatz liegt fast 40 Jahre zurück und trotzdem ist der Günter Netzer heute noch, Mitte 60, eine Fußballlegende, eine Living Legend sozusagen. Mögen Sie diese Bezeichnung, Günter Netzer?
Ach, es
schmeichelt Sie?
Ja,
Sie haben so ein großes, warmes Lächeln auf dem Gesicht.
Ja, natürlich. Also ich bin ja nicht frei von diesen Dingen. Ich bin ja nicht gefühlslos und bin Komplimenten.
Da sind wir froh.
Komplimenten durchaus zugänglich, weiß sie aber richtig einzuordnen. Das ist, glaube ich, immer das Wichtige gewesen in meinem Leben, dass ich da die Übertreibungen nicht zugelassen habe, sondern wenn es was Schönes zu sagen gab, dann habe ich mich artig dafür bedankt und habe mich gefreut, dass das so gesehen wird. Aber ich glaube, dass ich immer mein schärfster Kritiker war und genau wusste, was Wahrheit und Dichtung war.
Borussia Mönchengladbach war die erste Adresse, Real Madrid und dann zum Abschluss der Fußballerkarriere ganz kurz ein Jahr noch bei GC. Dies alles so Ende 60er, Anfang Mitte 70er. Und Sie waren damals bekannt, ich habe es ganz zu Beginn gesagt, die langen, blonden, wehenden Haare, die schnellen Autos, das Jet-Set-Leben und eben auch dafür, dass Sie dem Trainer widersprochen haben. Das gab es damals so noch nicht. Und das genügte irgendwie, um plötzlich als Rebell zu gelten.
Ja, das genügte natürlich, weil es war derartig ungewöhnlich für die damalige Zeit. Das hat sich ja keiner getraut. Der Trainer war... Wie es heute manchmal nicht immer der Fall ist, eine unbedingte Respektperson. Da hatte man zu tun, was der gesagt hat, und da gab es keine Widerspruchmöglichkeiten. Und es sei denn, der Trainer hat es herausgefordert, dass er Diskussionen wollte, aber sonst war das, sein Wort war Gesetz. Und ich habe mich rein fachlich, sachlich mit den Anweisungen des Trainers Weisweiler der damaligen Zeit auseinandergesetzt. Und habe gefunden, dass unser schönes, sehr schönes, attraktives Fußballspiel, das allerdings nicht erfolgreich war.
Was schlecht ist.
Was schlecht ist. Wenn man Schönheit nicht in Erfolge umsetzen kann, dann fehlt irgendetwas. Das ist mein Ideal für den Fußball, dass der Fußball schön sein muss, aber letzten Endes der Erfolg unter dem Strich nicht vergessen werden darf. Und das war bei uns so. Wir haben den schönsten Fußball gespielt, aber die Meisterschaften haben die Bayern gewonnen. Und das war...
Ist auch heute noch so.
Ist auch heute noch so. Aber jetzt fangen sie an, schön zu spielen. Und das ist etwas, was ich als Diskussionsbasis genommen habe. Und das hat ihm natürlich nicht gefallen, dem Trainer, aber da bin ich standhaft geblieben.
Aber wo ist da die Veränderung passiert? Sie haben vor ein paar Jahren eine Autobiografie geschrieben und darin beschreiben Sie, dass Sie ein scheuer Junge waren, auch gesundheitlich so zart, das fand ich erstaunlich, dass Sie nicht mal in die Bundeswehr mussten. Also wie hat sich denn der Wandel vom scheuen Jungen, der gute lange Pässe schlägt, hin zum aufmüpfigen, als Rebell geltenden, tollen, Pässe schlagenden Günter Netzer verwandelt?
Das ist interessant, was Sie fragen. Ich kann es nicht sagen. Bestimmt ist nicht irgendwann auf den Knopf gedrückt worden. Und wie alles in meinem Leben ist es entstanden. Es ist vorhanden gewesen. Und da war es wahrscheinlich in der damaligen Zeit auch so, dass schon ganz viel vorhanden war und ich Anregungen, Anstöße gebraucht habe, um das wirklich zu mobilisieren. Das waren
aber wenn ich da kurz nachhaken darf, wenn ich mir das vorstelle, ein 18-jähriger, junger, schlaksiger, langhaariger Typ, eher dann noch zurückhaltend und scheu und der wird dann doch zum Captain der Jugendnationalmannschaft dazumals. Also das ist ja vielleicht doch schwieriger, als wenn jemand in dem Alter schon, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht eine extrovertiertere Persönlichkeit hat.
Das ist so, aber man muss auch nicht so viel da hineininterpretieren, was eine große Ehre für mich war, aber unter dem Strich hat das keine große Funktionsfähigkeit gehabt. Ich durfte die Mannschaft aufs Feld führen. Ja, ich durfte die Mannschaft aufs Feld führen, dann durfte ich die Seitenwahl mitbestimmen mit dem Schiedsrichter.
Ja, aber es ist doch eine Wertschätzung, es ist doch eine unglaubliche Wertschätzung. Also das würde ich jetzt schon sagen, das ist wichtig.
Ja, aber das war meistens so, dass der beste Spieler auch gleichzeitig der Kapitän war.
Und dann hat sich das halt, da waren sie es halt gerade so.
Dann war ich halt mal der beste Spieler und daraus muss man etwas entwickeln. Der Trainer investiert in den besten Spieler oder den Charakter, den er für den besten hält, was seiner Mannschaft hilft, etwas. Das muss man ausüben, denn dann. Und sicherlich nicht mit 18 in der Bundesligamannschaft, aber dann doch Anfang der 20, als ich 20 war, 22, da hat sich so etwas herausgebildet, dass ich Fähigkeiten hatte in dieser Richtung. Der Trainer hat das gesehen und hat es natürlich dann auch unterstützt, weil es ihm geholfen hat, auf dem Platz mit den anderen Kameraden zu reden, anzuweisen, Dinge zu tun, wo sein Arm als Trainer eben nicht hinreicht. Das hat sich entwickelt und ich habe Spaß gehabt, zu diskutieren mit dem Trainer über solch fundamentalen Dinge.
Also das war einer, der das zugelassen, der das gewünscht hat,
Weisweiler. Das war sehr stark von ihm. Der hat das gewünscht, der hat die Spieler herausgefordert. Und manchmal ging es ihm natürlich zu weit mit mir.
Dann hat er nicht mehr mit Ihnen gesprochen, sondern nur noch über Berti Vogt.
Das, ja, ganz genau.
Kann man sich ja auch fast nicht vorstellen.
Nein, das ist ja nun Panoptikum hoch 10. Nicht? Der den Berti Vogt bittet, sich in die Mitte zu stellen. Da er mit mir nicht gesprochen hat, hat er zum Berti Vogt gesprochen. Berti Vogt sollte mir sagen, was ich gehört habe, weil ich stand ja 2 Schritte von ihm entfernt.
Und Berti Vogt. Und Sie haben diese Regel haben Sie nie gebrochen, dass Sie sich direkt an Weisweiler gewendet haben und gesagt, Trainer, sorry, aber das ist irgendwie ja völlig idiotisch, ich stehe hier, sprechen Sie doch direkt mit mir.
Nein, ich habe ihn da agieren lassen, ich habe ihn das ausleben lassen, er war immerhin noch der Chef. Wenn er das so wollte, habe ich das gerne gemacht, ich habe das Beste daraus gemacht und habe dann auch zu Berti Vogt gesprochen, bis ich so frech war in der Antwort, dass Berti Vogt gesagt hat, davongelaufen ist und hat gesagt, das sage ich nicht.
Also wie wenn es so quasi ein Übersetzer wäre, der Chinesisch spricht und sich weigert, das zu übersetzen, weil es zu frech ist.
Wahnsinn.
Haben Sie heute noch Kontakt mit Berti Vogt? Der hat Ihnen ja, glaube ich, vielmals geholfen, über viele
Berti
Jahre.
Vogt, ja. Ich bin ihm wahnsinnig dankbar. Er ist ein Freund geblieben über all die Jahrzehnte. Er hat sich nie verändert. Er hat sich nie verändert. Immer gleich geblieben in seinem Charakter. Ich kann mich auf ihn verlassen, so wie ich mich damals als Spieler auf ihn verlassen könnte. Er hat sich nicht geändert und ich habe mich ebenfalls nicht verändert.
Sie schreiben eine schöne Zeile in Ihrer Autobiografie, das ist eine kurze, und die heißt «Ich lebte den Kontrast und liebte ihn». Jetzt für all die, die die 70er Jahre nicht erlebt haben mit Ihnen, müssen wir das vielleicht ein bisschen ausdeutschen und 2, 3 der schönsten Anekdoten, glaube ich, können wir erzählen. Die eine war, als Sie sich selber eingewechselt haben bei Ihrem letzten Spiel für Borussia Mönchengladbach, das ist ja nun wirklich kaum vorstellbar, dass Sie sich über Herrn Weisweiler hinweggesetzt haben und gesagt haben, ich gehe jetzt rein.
Also vielleicht kann ich es kurz erzählen.
Gerne.
An diesem Samstag, dem Tag des Pokalendspiels Borussia Mönchengladbach gegen den 1. FC Köln, macht so Fußballmannschaften, die machen immer den obligatorischen Spaziergang, immer denselben Weg, immer dieselbe Richtung und so weiter. Und dann hat er mir eröffnet, dass er sich entschieden hat, mich nicht spielen zu lassen.
Und zwar Ihr letztes Spiel bei Borussia Mönchengladbach, nach einer langen, langen Karriere.
Völlig richtig, mein letztes Spiel für Mönchengladbach. Ich war schon Spieler von Real Madrid, meine Mutter war gestorben in der Woche, ich war auch nicht in körperlich bester Verfassung. So sagt er mir, ich habe mich entschieden, sie nicht spielen zu lassen. Wenn er mich schon gesiezt hat, war schon Alarmstufe 1. Dann fuhren wir in dieses Stadion, die Leute haben mitgekriegt, dass ich nicht aufgestellt wurde. Die haben getobt vor Enttäuschung und der böse Weisweiler und so weiter. Es war unglaublich heiß in Düsseldorf, 40 Grad, Luftfeuchtigkeit 90 Grad, also nicht mein Wetter. Ich war eigentlich froh, dass ich nicht gespielt habe. Dann gab es ein Spiel rauf und runter, Fußball der Extraklasse, vielleicht auch heute, bis zum heutigen Zeitpunkt, obwohl ich die Zeiten geändert habe, haben eines der besten Spiele, was je stattgefunden hat in Deutschland. Die Kölner hätten gewinnen können in der ersten Halbzeit schon und die Gladbacher. 1-1. Jetzt kommt das eigentlich viel Schlimmere als diese Einwechslung. In der Halbzeit sagt er zu mir, er will mich jetzt einwechseln. Dann sage ich, nein, ich gehe da nicht hinein. Ja, warum nicht? Weil, habe ich gesagt, ich kann der Mannschaft nicht helfen. Das ist ein derartig hochklassiges Spiel. Ich wäre ein Fremdkörper. Ich bin nicht in der Lage, da etwas zu verbessern. Ich gehe da nicht hinein. Sagt er, gut, kann ich nichts machen. Ein Spieler, der seinem Trainer verweigert, dass er ihn einwechselt. Das ist also schon, ja gut, das war eh mein letztes Spiel, aber es gibt eigentlich tausende Gründe, einen da rauszuschmeißen. Jetzt, zweite Halbzeit war genau dasselbe, rauf und runter. Ende des Spiels, da kommt ein junger Bursche, der Christian Kulik hieß er, der kam auf mich zu, fällt vor meinen Füßen zu Boden und ich sage, was ist Christian, kannst nicht mehr? Da sagt er, ich kann nicht mal mehr aufstehen. In dem Moment, ich kann es bis zum heutigen Tag nicht erklären, was mich geritten hat, ziehe ich mir rein automatisch die Trainingsjacke aus, ziehe die Trainingshose aus, laufe an der Bank vorbei, wo der Weißweiler sitzt und sage zu ihm, ich spiele denn jetzt, nicht? Ja, was sollte er sagen, wenn er gesagt hätte nein, dann hätten sie ihn gelünscht, glaube ich.
So, eine unglaubliche Provokation.
Unglaubliche Provokation.
Aber war
unbewusst,
das?
Völlig unbewusst, ja. Und nicht durchdacht, einfach nur aus der Situation geboren. Da liegt einer, der kann nicht mehr, ich muss jetzt etwas tun. Ich habe immer geholfen, das wussten die von mir, die Spieler.
Aber zur Halbzeit wollten sie nicht helfen.
Nein, weil das fachlich richtig beurteilt wurde von mir. Das wäre wirklich hundertprozentig schief gegangen. Das Spiel fängt wieder an. Nach 20 Sekunden gibt es einen Spieler, Rainer Bonhoff, der ist ein Nationalspieler gewesen, der hat auch 74 gespielt. Sehr guter Spieler. Ich habe mit dem Rainer Bonhoff jahrelang Doppelpässe geübt.
Das hat nie recht funktioniert.
Unfähig, absolut unfähig. Das hat nie funktioniert, weder im Training noch im Spiel. In dieser Sekunde spielt er den Doppelpass seines Lebens. Ich renne hinterher, treffe den Ball mit dem linken Fuß, völlig unschulmäßig. Alles war falsch. Er ist mir abgerutscht. Wenn ich ihn schulbuchmäßig treffe, wird es ein harmloser Roller. Er rutscht mir ab und der Ball landet oben im Tor. Wir gewinnen dieses Spiel 2-1. Und dann ging es natürlich los. Wir Pokalsieger, alle hoch erfreut. Außer Weißweiler natürlich, der die Schmach da ertragen musste. Er hat sich wahrscheinlich sehr gefreut, aber er konnte es nicht zugeben.
Also er ist nicht gekommen und hat Ihnen gratuliert?
Nein, kein Ton, kein Handschlag, kein gar nichts. Wollte ich auch wahrscheinlich nicht, kann ich nicht mehr sagen, aber wahrscheinlich hätte ich es nicht gewollt. So, dass also die Leute über ihn hergefallen sind natürlich, gesagt haben, der Netzer hat es ihm gezeigt, diesem Weißweiler, und hat die richtige Strafe gekriegt und so weiter. Und das habe ich nicht zugelassen. Ich wusste, dass Weißweiler mich gemacht hat. Weißweiler hat unsere Mannschaft auch gemacht. Er hat die größten Verdienste oder die alleinigen Verdienste an uns gehabt. Und ich, vor allen Dingen an mir hatte die größten Verdienste.
Aber das finde ich erstaunlich, dass Sie das auch heute noch so sagen, obwohl Sie haben jetzt nur ein, zwei ganz kleine Muster gegeben, aber man den Eindruck hat, er war wirklich manchmal bis zur Unfairness hart.
Ja, das waren seine Stärken und seine Schwächen. Er hat innerhalb der Mannschaft provoziert, was ja Trainer manchmal machen, um noch größere Leistungen hervorzukitzeln. Es gibt solche Trainer. Das funktioniert ab und zu mal. Und bei mir hat das teilweise auch mal funktioniert. Wenn ich ganz besonders wütend auf ihn war, habe ich die besten Spiele gemacht.
Wenn wir noch kurz über die Zeit bei Real Madrid sprechen, es gibt zwei Dinge, die man sich mal vergegenwärtigen muss. Das eine ist, Sie waren der erste Deutsche, der bei Real Madrid gespielt hat, und überhaupt der erste Deutsche, der außerhalb von Deutschland gespielt hat. Das galt damals so zu quasi als Landesverrat, ist ja heute kaum vorstellbar. Heute sind ja alles Fußballlegionäre. Dann sind Sie zu diesen Galacticos gekommen, damals schon wollten, glaube ich, alle da spielen und haben schon am Anfang auch ziemlich unten durch müssen. Also in Mönchengladbach der King und in Madrid die Nummer 10 auf dem Rücken, aber sonst noch nicht viel.
Absolut richtig. Ich habe in Madrid die größte Fußballpersönlichkeit erlebt, die es gegeben hat wahrscheinlich. Das war der Santiago Bernabeu, nach dem auch der Stadion jetzt noch benannt ist. Nur mein erstes Jahr, haben Sie recht, war grausam schlecht, weil auch die Mannschaft grausam schlecht war. Die war total überaltert. Und ich musste zum ersten Mal in meinem Leben kämpfen, weil die haben, in Mönchengladbach war ich der Provinzfürst, dem wurde alles gestattet und da gab es keine Dinge, die nicht gemacht wurden, die ich da wollte. Das fand ich natürlich schön, aber im Nachhinein muss ich sagen, hätten Sie es besser nicht gemacht. Hätten Sie es besser nicht gemacht, dann
hätte um ein Haar Ihren Charakter ruiniert?
Das glaube ich nicht, dass es so weit gegangen wäre, aber ich wäre ein besserer Fußballer geworden, das ohne Zweifel. Das war also wirklich so. Ich habe kein Spanisch gesprochen, kein Wort. Musste mir das aneignen. Die Ablehnung der Kameraden am Anfang gab es zu spüren. Ich musste dagegen ankämpfen, musste mich wirklich beweisen, was noch nie der Fall war. Und deswegen sage ich, das war zwar nicht fußballerisch die schönste Zeit in Madrid für mich, Das war Mönchengladbach, dieses in der Entwicklung zu sehen, wie es langsam nach oben ging. Aber es war für meinen Charakter die wichtigste Zeit.
Wie sehr war das Leben neben dem Fußballplatz für Sie wichtig?
Ich habe immer Prioritäten gesetzt. Das tue ich heute noch. Ich setze heute noch Prioritäten. Ich weiß, was das Wichtigste ist.
Was ist das Wichtigste?
Für die damalige Zeit, das Wichtigste war, Fußball zu spielen. Daraus resultiert alles.
Was ist heute das Wichtigste?
Gibt es natürlich andere Prioritäten. Irgendwann habe ich gesagt, jetzt ist die Familie angesagt. Ich bin bewusst damals nach meiner Hamburger Zeit aus dem Fußball ausgestiegen. Ich habe gesagt, genug Fußball. Dieser Job vor allen Dingen, der Managerjob, tötet, so wie ich das betreibe, tötet die Lebensfreude. Ich muss da raus. Jetzt gehe ich bewusst in die Schweiz zu einem Freund, der mich da haben will, arbeitsmäßig. Und werde eine andere Art Leben beginnen. Andere Art Leben war ein Familienleben, Kinder zu kriegen. Das hatte für mich denn dann Priorität. Aus meinem einzigen Kapital, was ich habe, noch etwas zu machen, das Wissen um den Fußball, das auszunutzen in meiner Tätigkeit, die ich in der Schweiz aufgenommen habe.
Hören wir uns die Stones und dann sind wir tatsächlich wieder im Heute angelangt und schauen nicht nur zurück, haben wir jetzt ein bisschen getan, sondern nach vorne.
Come to your emotional rescue.
«Emotional Rescue Rolling Stones» gewünscht vom Günter Netzer. Das ist der Fokus, da auf DRS3. Wir haben jetzt Stones gespielt und nicht Udo Jürgens. Es gibt aber einen Titel von Udo Jürgens. Ich meine, da drängt sich ja fast auf. Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Also Udo ist ja unterdessen 76. Immer noch putzmunter, kann man sagen. Es ist trotzdem so, Sie werden im September 66. Und es ist doch vielleicht doch ein bisschen Augenwischerei, wenn man sagt, mit 66 Jahren, da fängt das Leben an. Oder wie sehen Sie das, Günter Netzer?
Um Himmels Willen, das würde ich zumindest für mich nicht unterschreiben. Es mag sein, dass es Menschen gibt, die das so empfinden. Ich bin eigentlich ein körperliches Wrack. Bei mir rieselt der Kalk und mir tut alles Mögliche weh. Ich werde zu Recht bestraft für das, was ich früher gemacht habe und gehe auch nicht sehr fürsorglich damit um. Also
no sports?
No sports.
Wie mit Winston Churchill. Das ist eigentlich unüblich für einen ehemaligen Spitzensportler.
Ja, was soll ich sagen? Also man musste mich schon zu meiner aktiven Zeit mit der Pistole im Rücken zwingen, dass ich laufe. Wie kann ich denn jetzt laufen?
Und mit dem Golf haben Sie es auch nie hingekriegt? War auch nicht Ihr Ding?
Naja, ich habe nie Golf gespielt. Ich bin einmal mit dem Franz Beckenbauer über seinen Golfplatz in Kitzbühel gelaufen. Dann hat er gesagt, wenigstens kannst du noch die Karre mal ziehen. Dann habe ich das gemacht und habe alles falsch gemacht. Ich wusste ja nicht, dass man nicht sprechen darf und stand doch immer zu weit vorn. Und als sie mich dann wieder zurückgeschickt haben, bin ich rückwärts in den Bunker gefallen. Der Schweinehund erzählt diese Geschichte auch immer wieder mit großer Genugtuung allen Menschen, die es
gut,
auch
aber
nicht,
sie erzählen sie auch und dann geht's.
Ja, deswegen mache ich das jetzt schon mal, damit es in der Schweiz durch ist.
Also, no sports ist das eine. Also Sie sagen, also so toll ist jetzt das Älterwerden auch nicht.
Doch.
Was gefällt Ihnen dran? Was ist schön?
Ich finde eigentlich, das ist ja so, was ich nicht erfunden habe, jedes Alter ist schön, das ist einfach so, dass man hineinwächst in das Alter, dass man sich darauf vorbereiten kann und dass mit dem Alter doch Dinge entstehen, die man früher, die man sich selbst nicht gestattet hat.
Was ist das bei Ihnen?
Naja, zum Beispiel, ich denke, dass, ja, in späteren Jahren vielleicht so Mitte der 40, dass man souveräner wird, gelassener wird, dass man Dinge, die einen früher wirklich emotional aufgewühlt haben, nicht mehr so sieht. Man hat mehr Erfahrungen und hat daraus gelernt, was das alles bedeutet. Das heißt, man sieht das Leben anders, man sieht die Menschen anders, wenn man mit offenen Augen durch die Welt gelaufen ist. Und das ist bei mir der Fall gewesen.
Geht das Engagement zu Kosten der Gelassenheit verloren mit dem Älterwerden?
Das Engagement lässt natürlich nach, weil es zum Beispiel mich reizt das nicht mehr. All die Dinge, die ich früher getan habe, die könnte ich nicht nochmal wiederholen.
Keine Diskothek mehr?
Nein, aus purer Lust am Schrecklichen vielleicht könnte ich nicht. Die habe ich abgeschlossen. Das ist auch für mich immer sehr wichtig gewesen, zur rechten Zeit das abzuschließen.
Aber wir bleiben doch meistens alle ein bisschen zu lange. Ist das Ihnen nicht auch so ergangen?
Nein.
Ehrlich?
Da haben Sie ein wahres Wort gesagt, das empfinde ich auch so. Ich habe das vor allen Dingen in meiner Spanienzeit erlebt, in meinem ersten Jahr, wovon wir vorhin erzählt haben. Da musste man eine Reihe von diesen Helden in Spanien, von diesen spanischen Fußballern, die musste man mit dem Lasso von der Bühne holen.
Oder auf den Platz tragen.
Das ist etwas, was natürlich ganz schwer zu bewerkstelligen ist, wenn man das einmal erlebt hat, wie beliebt man sein kann, dann will man das nicht so leicht aufgeben.
Es ist aber trotzdem interessant, Sie sind seit rund 30 Jahren mit Ihrer Frau zusammen. Sie haben fast 50 Jahre die gleiche Frisur, fahren seit Jahrzehnten Ferrari oder, ja, ich glaube vor allem Ferrari oder andere schöne, schicke Autos, haben eigentlich nur in zwei Clubs lange gespielt, sind jetzt seit vielen Jahren bei der gleichen Sportvermarktungsfirma. Sind Sie so rundum ein treuer Mensch?
Ich weiß nicht, ob das mit Treue zu beschreiben ist. Vielleicht habe ich eine Gabe, nein, nicht vielleicht, ich habe eine Gabe, mich rechtzeitig richtig zu entscheiden.
Bleiben Sie dabei?
Dann bleibe ich, weil ja diese Entscheidung die richtige ist. Ich habe sehr frühzeitig immer für mich Chancen erkannt, die sich mir geboten haben. Fußballspielen war selbstverständlich. dass sie uns nachher Geld dafür gegeben haben, das war das Wunderschöne. Wir hätten auch so Fußball gespielt. Es gibt viele, die das so sagen, wie ich das sage. Das war Passion und das gehörte einfach dazu. Manager zu werden, war eine richtige Entscheidung. Dann habe ich mein Leben geändert, hier in die Schweiz zu kommen, was völlig richtig war, das zum richtigen Zeitpunkt zu tun, eine Familie gegründet, die richtige Frau gefunden zu haben. Das ist ja auch nicht so einfach. Wenn das dann so ist, dann bin ich treu. Das ist wohl wahr. Aber setzt voraus, dass erstmals die richtige Entscheidung trifft, um treu zu sein letzten Endes.
Ja, aber das ist ein spannender Punkt, diese Frage der Loyalität.
Ja, das bin ich in jedem Fall. Ich bin loyal. Wenn man mich zum Freund hat, gibt es nichts Loyaleres als ich. Und das ist schön für die Menschen, die das haben. Es gibt ganz wenige, weil ich ihnen zur Verfügung stehe, vor allen Dingen in schlechten Zeiten.
Was braucht es, um heute noch Ihre Neugier zu wecken?
Das ist hochinteressant. Mich interessieren, glaube ich, mehr Dinge, als mich früher interessiert haben. Beim Fußball war es so, dass mich, ich will nicht sagen, nur der Fußball interessiert hat, aber überwiegend der Fußball interessiert hat. Und als junger Mensch natürlich, wie alle, wollte man seine Vergnügungen haben und hat darum gesponnen, wie es auch sein muss. Aber was man so mit dem Alter alles mitkriegt, was es für andere Gebiete gibt, wie die Zeit sich weiterentwickelt hat, was es für Tätigkeiten anderer Menschen gibt, Berufsbilder gibt, wie die Natur aussieht, wie Menschen sich verändert haben. All das interessiert mich mehr, als es früher der Fall ist, weil ich kann es jetzt auch anders deuten, als ich es früher deuten kann.
Ich meine, die meisten von uns kennen Sie ja von diesen nicht so wahnsinnig zahlreichen unter dem Strich gesehen Auftritten am Fernsehen als Kommentator. Das sind ein paar Tage pro Jahr. Und all die anderen vielen Tage gibt's den Günter Netzer ja auch. Was macht der Günter Netzer, wenn er nicht kommentiert?
Man sieht mich aber da nicht in der Öffentlichkeit, weil diese Welt interessiert mich nicht so besonders. Diese Glamour-Auftritte, wie sie viele Leute machen müssen oder auch nicht machen müssen und trotzdem tun, das ist nicht mein Leben oder unser Leben. Dass wir es ab und zu mal machen, ist allzu normal. Ich habe zwei Frauen zu Hause, die ab und zu mal auch mal vor die Tür wollen. Und
das tönt so, wie wenn die nicht alleine raus dürften.
Gott sei Dank auch nicht der Fall, aber wir machen das schon gerne alle zusammen, dann haben wir einen größeren Genuss. Das ist sicherlich die richtige Entscheidung, da nicht allzu oft dabei zu sein.
Sie haben damit noch nicht gesagt, was Sie machen.
Entspricht uns nicht.
Also, nein. Sie sind gerne privat für sich. Ja. Ich meine, beruflich sind Sie bei Infront Media and Sports, eine der weltweit ganz großen Sportvermarktungsagenturen. Ja. Ich meine, man kann auf der Website nachschauen, da steht Executive Director. Was macht der da? Was macht der da?
Das ist gut, dass Sie das fragen.
Das tönt toll.
Das tönt toll und auch nicht toll, weil das kann alles und gar nichts sein.
Genau, ja. Habe ich mich genau auch gefragt.
Und das habe ich mir auch gewünscht und habe ich immer so stehen lassen. Ich habe das so angelegt immer, dass ich mich für alles zuständig gemacht habe, wo die Menschen mich brauchen können. Und das sind natürlich Gebiete, die unser Kerngeschäft ist.
Also so ein edles Mädchen für alles.
Ja, das kann man wohl sagen,
Joker,
dass sie auch klugerweise, ja nein, ich,
um
Gottes Willen, ich lasse mich da auch gerne benutzen und bin da auch für jeden in der Firma, stehe ich zur Verfügung, der glaubt, dass ich irgendetwas zum Wohle der Firma oder vielleicht zum persönlichen Wohl auch tun kann, dann stehe ich zur Verfügung. Ich habe noch nie diese Phobie gehabt, dass ich da besonders toll dastehen muss mit einem Titel, mit einer Bezeichnung, mit einer Visitenkarte. All diese Dinge spielen mir keine Rolle.
Haben Sie eine Visitenkarte?
Ganz selten. Das klingt dann immer so arrogant, wenn ich keine dabei habe.
Ich brauche keine, ich bin Günter Netzer.
Wie, kennen Sie mich nicht? Ich bin seit 40 Jahren, laufe ich durch die Welt und Sie kennen mich nicht. Nein, Ich vergesse das sehr, sehr oft, dass ich sowas beihaben sollte und habe wirklich keine. Das ist natürlich sehr viel Fußball. Das heißt, ich kann meine Beziehung immer noch gewinnbringend anwenden. Ich bin in der Welt des Fußballs.
Wir kommen langsam an den Schluss des Gesprächs. Ich möchte Ihnen gerne zwei kurze Fragen noch stellen. Das eine ist, wenn Sie heute Spitzenfußballer wären, wo möchten Sie spielen? Bei welchem Verein?
Ganz schwer zu beantworten. Wahrscheinlich hätte ich mich dem auch nicht entziehen können, dass es ein großer Club ist, wahrscheinlich der beste. Aber die Bezahlung in der heutigen Zeit spielt eine derartige Rolle. Das darf man sich nicht entgehen lassen. Das ist eine Verpflichtung der Spieler, dass sie in diesen 10, 15 Jahren so viel Geld verdienen können wie nie eine Fußballgeneration. Sie haben das Talent, sie haben die Möglichkeiten. Deswegen gehört das Geldverdienen selbstverständlich dazu. Das ist nicht abwertend zu betrachten, dass man danach Geld schaut. Das gehört einfach dazu, zu dem heutigen Geschäft. Und das können eigentlich nur die großen Clubs, die 4, 5 großen Clubs dieser Welt, die in England sitzen überwiegend, und Barcelona und Real Madrid, dann noch vielleicht ein italienischer Club.
Wen würden Sie wählen?
Ja, wir haben es gemerkt, dass ich da rumeiere und mich drücken möchte.
Also da einfach from the heart. Also wo? Ja. Ich meine, also wenn wir das Geld vielleicht sagen, okay, das Geld ist klar, aber wenn Sie jetzt einfach sagen dürften, am liebsten die.
Dann muss ich Madrid wählen, weil das war damals natürlich ein anderes Madrid, als es heute ist. Es war auch damals interessanter, da zu sein, weil es einmaliger war, da zu sein. Es ist vieles anders geworden, aber ich glaube, das ist wahrscheinlich auch, weil ich es kenne, möchte ich nochmal nach Madrid.
Gut. Zweite Frage, ähnlich, weiß man nicht genau, was rauskommt. Wunschpaarung für den WM-Finale in Südafrika am 11. Juni in Joburg?
Wunschpaarung, das wird nicht funktionieren. Deutschland-Schweiz.
Zwei Seelen auch in meiner Brust.
Natürlich. Ich meine, ich lebe jetzt auch hier seit 86. Und der Benitona damals hat schon festgestellt, dass ich ein halber Schweizer bin, um Gottes Willen. Ich lebe mit großer Begeisterung hier. Ich mag die Menschen wahnsinnig gern und fühle auch schon sehr viel Schweizerisch.
Wird nicht funktionieren. Was so viel heißt wie? Schweizerisch fühlen?
Dass ich die Menschen gerne habe hier, ihre Art liebe, wie sie ist. Das Schönste, was ich immer den Menschen draußen sage, die Schweizer haben eine tolle Art. Wenn jemand hier anonym leben will, die Schweizer gestatten es, uns hier anonym leben zu wollen. Hier wohnen ja nur wirklich in Zürich wesentlich berühmtere Menschen, als ich einer bin. Und die haben dasselbe Empfinden und das ist für uns Luxus pur.
Also, Deutschland-Schweiz funktioniert nicht, dann also, gibt's noch...
Auch nicht, weil Deutschland da nicht hineinkommt.
Denken also, Sie nicht?
Nein, denke ich überhaupt nicht.
Ist das tragisch? Ist das schlimm, dass Ballack jetzt nicht dabei ist? Wie schätzen Sie
es
das ein?
Es ist ein Verlust, selbstverständlich, wenn kurz vorher ein Kapitän, ein wichtiger Mann, der eigentlich eine übergeordnete Funktion im Verhältnis zu den anderen Spielern hat, wenn der plötzlich da ausfällt, das ist natürlich ein Verlust, auch von seiner Klasse her. Lassen Sie mich mal ketzerisch sagen, mit oder ohne Ballack wären wir eh nie ins Endspiel gekommen.
Gut, wir also, werden diesen O-Ton allenfalls ja, einspielen am 11. Juni.
Ich denke an Brasilien und Spanien.
Gut, da kann man sich ja auch drauf freuen.
Das wäre der absolute Traum, wenn das gelingen würde, dass diese beiden Mannschaften uns das Endspiel bescheren.
Aber Sie kommentieren es leider nicht, weil das beim ZDF ist. Das ist ein bisschen eine bittere Pille.
Ja, das sehe ich auch so. Mein letztes Spiel wird sein, das Spiel um den dritten Platz. Das klingt fürchterlich. Wenn es Deutschland ist, ist das noch erträglich, aber es könnte auch viel fürchterlicher werden.
Also dann hoffe ich für Sie, dass es im Rahmen des Möglichen, ich sehe es Ihrem Gesicht an, Sie sind nicht glücklich, dass es eine Wunschpaarung für Günter Netzer gibt da. Vielleicht haben wir da Schweiz-Deutschland.
Ja, dann würde ich das also groß feiern für die Schweizer, weil dann haben sie eine Weltmeisterschaft gespielt, die einzigartig ist und das wäre ganz toll.
Günter Netzer, ich bedanke mich herzlich für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Wünsche eine tolle letzte, wenn es denn die letzte ist, Never Say Never. Bruce Springsteen nochmal mit Born in the USA. Ein wunderbarer Pfingstmäntigabend. Merci, sagt Marina Villa.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs3.ch.